Guten Morgen. Wir werden heute in dem Johannesevangelium das Kapitel 16 lesen, einen Teil davon. Ihr dürft es gerne schon aufschlagen. Es geht darum, dass im Kapitel 14 davor, da hat Jesus zum ersten Mal den Jüngern gesagt, dass er bald weggehen muss. Und da fangen sie an, traurig zu werden. Die sind jetzt schon so lange mit Jesus unterwegs. Die haben so viel mit ihm erlebt, so viel von ihm gehört und gelernt. Und jetzt sagt er, dass er weggehen muss. Davor hat er schon ein paar Mal gesagt, ich gehe jetzt dahin, dahin. Und die waren immer sofort dabei, wir kommen mit dir. Und selbst nach Jerusalem, wo du sagst, du wirst leiden, wir kommen trotzdem mit. Wir werden mit dir leiden, wir werden mit dir sogar sterben. Und jetzt sagt Jesus, ihr könnt aber nicht mitkommen. Und die werden traurig. Aber das ist auch die Stelle, wo er sagt, ich gehe schon mal voraus, um im Haus meines Vaters für euch Wohnungen vorzubereiten, damit ihr einmal auch hierhin kommen könnt und auch hier leben dürft, dass ihr nach Hause kommen dürft. Das ist ja auch die große Hoffnung, die wir haben, einmal nach Hause zu kommen. Und jetzt geht es hier weiter. Jesus sagt halt, was passieren wird, aber auch, was danach kommen wird. Und das lesen wir in Johannes Kapitel 16, Vers 5 bis 15. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Vers 5 und 6. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand fragt euch, wohin gehst du? Sondern, weil ich das gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Als Jesus vorher das zum ersten Mal erwähnt hat, da haben die schon gefragt, wohin gehst du? Aber Jesus hat einiges gesagt, was Schlimmes passieren wird, nachdem er geht. Und da haben sie sich nicht mehr darauf konzentriert, ja, was bedeutet das genau, dass er weggeht oder so? Die waren einfach voller Sorge. Jesus sagte, die Welt hat mich gehasst, sie wird auch euch hassen, die, die mich lieben. Das ist hart und er hat ihnen einiges verkündet, was passieren kann. Es muss nicht immer passieren, aber dass man auch mal leiden kann, wenn man Jesus nachfolgt. Und jetzt geht er auch noch weg. Was sollen wir machen? Solange Jesus bei uns ist, er erklärt uns alles. Es geht uns gut bei ihm, er beschützt uns. Ich wünsche mir oft, dass ich auch dabei wäre, dass ich Jesus sehen könnte. Wenn ich jetzt hier jemanden sehe, kann ich mich mit euch unterhalten, kann ich Fragen stellen, sehen, wie ihr darauf reagiert, wie ihr darüber denkt. Ihr gebt mir sofort eine Antwort. Und die Jünger, die konnten Jesus auch immer mit Fragen löchern, die konnten alles Mögliche fragen. Jesus, wer von uns ist eigentlich der Beste? Dürfen wir die besten Plätze im Himmel später haben? Und boah, die ganze Predigt, die du gerade erklärt gepredigt hast, ich habe nichts verstanden, kannst du das bitte nochmal sagen? Und Jesus hat sich die Zeit genommen und das erklärt. Setzt euch, ich erkläre euch die ganze Predigt von vorn bis hinten nochmal. Wow, ich würde ihm auch gern tausende Fragen stellen, wenn er hier neben mir stehen würde. Und das ist heute ein bisschen anders. Wir können ihm immer noch tausende Fragen stellen, aber da gehört auch ein bisschen Glauben dazu. Wir müssen Bibel lesen, um Antworten zu bekommen. Wir müssen vertrauen, wir müssen beten. Und manchmal gibt es die Antwort nicht sofort. Da werden wir ungeduldig. Die Jünger hatten jetzt nur vor Augen, dass Jesus bald gehen wird und waren traurig. Wenn Jesus nicht da ist, ist das Herz voll Traurigkeit, heißt es hier. Aber auch davor in Johannes 15, Vers 15, da sagt Jesus ja, ihr seid meine Freunde, ich erkläre euch, was los ist. Ich erkläre euch auch, was passieren wird. Und das kommt jetzt in Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Der Beistand, das hat er auch schon vorher gesagt, das ist der Heilige Geist. Und er wird oft als Wind beschrieben, er wird als Wasser beschrieben, das lebendige Wasser. Er kam bei der Taufe von Jesus als Taube oder an Pfingsten wie Feuerzungen auf die Jünger. Oder auch als Öl, mit dem man gesalbt wird, wird er beschrieben. Also viele Bilder, die den Heiligen Geist beschreiben, aber wer ist er jetzt genau? Jesus selbst beschreibt ihn wie Wind. In Johannes 3, Vers 8 sagt er, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir können den Heiligen Geist nicht kontrollieren oder irgendwie sagen, so, du hast ihn noch nicht. Ups. Machst du wieder an? Du hast ihn noch nicht, ich gebe ihn dir. Das kann ich nicht. Ich habe nicht die Macht, einfach den Heiligen Geist wie einen Gegenstand oder irgendeine Kraft weiterzugeben. Man kann ihn nicht kaufen. Dazu gibt es ein Beispiel, dass ihn jemand einfach kaufen wollte, um tolle Fähigkeiten zu erhalten. Wie der Wind können wir ihn einfach nicht sehen, aber wir können sehen, was er tut und was für Wirkung er hat. Es ist also kein Geheimnis, wenn jemand den Heiligen Geist hat oder nicht. Wenn wir diese Person kennenlernen, dann können wir das sehen. Hast du Heiligen Geist oder nicht? Denn es hat Auswirkungen. Und Jesus lehrt uns auch am Ende vom Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 19, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir kennen den Vater, der den ganzen Plan hatte, uns zu retten. Wir kennen den Sohn, durch den wir gerettet werden. Und der Heilige Geist, wie mit den Bildern schon, ist manchmal schwieriger zu verstehen. Aber Jesus sagt selbst, er gehört auch zu Gott dazu. Es sind drei Personen in Gott. Und der Heilige Geist ist auch eine eigene Person. In der Apostelgeschichte gibt es das Beispiel, Apostelgeschichte 5, dass da zwei Menschen sind, die den Heiligen Geist belügen. Und dafür gibt es eine hohe Strafe von Gott für sie, weil sie mit dem Heiligen Geist Gott persönlich belügen. In 1. Korinther 12 werden geistliche Gaben erklärt, die man durch den Heiligen Geist bekommen kann, und dass der Heilige Geist sie selber verteilt, so wie er möchte, wie er entscheidet und das für richtig hält. Er kann selber nachdenken, er kann selber Entscheidungen treffen. Er ist eine eigenständige Person und eben die dritte mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist ist er Gott. Ich frage mich manchmal auch, wieso musste Jesus eigentlich gehen? Wieso könnte er nicht bleiben, dass wir noch fragen und den Heiligen Geist haben, dass wir noch mehr verstehen? Das wäre doch besser, doppelt. Aber dieser ganze Plan, dieser Heilsplan, uns zu retten, der hat verschiedene Stationen, der hat verschiedene Aufträge. Und Jesus hatte den Auftrag, hier hinzukommen. Und wir lesen das einmal in Johannes 7, Vers 38 und 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus hatte den Auftrag, auf die Welt zu kommen, als Mensch zu leben, wie wir zu sein, aber auch zu sterben, wieder aufzuerstehen. Wieder aufzuerstehen und in die Herrlichkeit zurückzugehen, wo er vollkommener Gott war, was er auch als Mensch war. Das ist manchmal auch schwierig zu verstehen und überhaupt zu erklären. Wir können eben nicht alles verstehen, aber er hat diese Herrlichkeit teilweise aufgegeben, um Mensch zu werden. Und sein Auftrag war, sich eben zu erniedrigen, damit er sterben kann, überhaupt, damit wir gerettet werden durch dieses Opfer und dann wieder in den Himmel zu gehen. Und damit ist er halt erstmal wieder weg. Er ist Geist, er kann immer überall sein, aber nicht persönlich hier. Und dann gibt es den nächsten Auftrag, den der Heilige Geist bekommt. Und Gott wirkt immer zusammen. Alle drei Personen wirken zusammen. Und den nächsten Auftrag bekommt der Heilige Geist als Beistand, uns ihm beizustehen und sich um uns zu kümmern. Und er sagt jetzt, er sendet ihn uns. Jetzt ist er in der Welt. Und wer kann diesen Heiligen Geist jetzt haben? Wo wirkt der Heilige Geist? Wer hat ihn? Oder kann man ihn haben? Also wir hören es öfter, jemand hat den Heiligen Geist. Aber wie geht das? Oder wie kam das? In der Apostelgeschichte, da wird die Zeit nach Jesus genau beschrieben. Und da wird dann diese Zeit auch beschrieben, wie der Heilige Geist kam. Er kam nicht sofort überall hin, aber Israel war das Volk Gottes. Erstmal waren nur sie die Auserwählten und die hätten niemand anderen akzeptiert. Heiden waren für die eine Katastrophe, überhaupt in ihr Haus zu gehen mit denen essen, das war verboten. Und jetzt in der Gemeinde, wo Jesus sagt, ich liebe alle, jeder darf zu mir kommen, ich mache Wohnungen im Haus meines Vaters für alle, für jeden. Aber die dürft doch nicht. Und die Apostel, die das Fundament der Gemeinde sind, wie es sie nennt, die haben als erstes mit anderen Jüngern in der Apostelgeschichte 2 den Heiligen Geist bekommen an Pfingsten, also die Juden. Später in Apostelgeschichte 8 durften auch die Samariter den Heiligen Geist bekommen, aber durch die Apostel mit Handauflegung offiziell bestätigt werden. Die mussten offiziell sagen, okay, das sind ja die Führer der Gemeinde, das Fundament, und die sagen, die dürfen dazugehören. Das muss man akzeptieren, egal was die Juden da jetzt vielleicht sagen. Und auch die Samariter müssen akzeptieren, dass jetzt die Heiden dazugehören dürfen, ab Kapitel 10. Das ist eine interessante Geschichte, wie das passiert. Und in der Bibelstunde übrigens, lade ich so ein, wird das detailliert durchgearbeitet, wie das genau alles passiert ist. Und am Ende gibt es sogar noch einmal einen Moment, ab Apostelgeschichte 19, wo wirklich alle den Heiligen Geist bekommen dürfen, wo die Apostel es bestätigen, wo Leute sind, die gar nichts vom Heiligen Geist wissen und gar nicht wussten, dass er da ist, dass man ihn bekommen kann. Und auch die dürfen den Heiligen Geist bekommen. Und zusammengefasst haben die Apostel bestätigt, dass jetzt jeder Mensch, egal wo er herkommt, zu welchem Volk er gehört, aus welchem Land er kommt oder wie schlau er ist, man muss es nicht studieren, jeder darf den Heiligen Geist bekommen und kann ihn auch bekommen. Zusammengefasst lesen wir das gut in Epheser 1, Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Als wir gläubig wurden, wurden wir sofort mit dem Heiligen Geist versiegelt. In Römer 8, Vers 9 und 1. Korinther 12, Vers 13 wird auch nochmal gesagt, dass wir mit dem Glauben in den Geist hineingetauft wurden oder ohne den Geist gar keine Christen sein dürfen. Das funktioniert überhaupt nicht. Christ sein und keinen Geist haben, geht nicht. Nur durch den Geist ist man überhaupt ein Kind Gottes. Da bekehrt sich jemand, der meint es nicht ernst. Der macht es nur für die Eltern, weil die ihn drum gebeten haben. Oh, der meint es ernst. Zack, Stempel drauf. Du bist Christ und hast den Heiligen Geist, du bist versiegelt. Und was passiert jetzt? Ich habe mich bekehrt, ich habe vielleicht geweint, ich habe meine Sünden, Jesus, bekannt. Und Heiligen Geist, was heißt das jetzt für mich? Bin ich jetzt übernatürlich? Bin ich jetzt stärker? Kann ich Autos hochheben? Was auch immer? Wir lesen weiter in Johannes 16, Vers 8 bis 11. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Drei Kernaufgaben nennt uns Jesus hier von dem Heiligen Geist, für die er auf jeden Fall kommt. Wir haben sofort im Kopf so übernatürliche Sachen, in anderen Sprachen reden, Zungenrede ist immer wieder ein Thema. Aber das ist Jesus hier jetzt auch nicht wichtig und Paulus warnt auch davor. Es gibt besondere Gaben, ja, aber für die gibt es auch besondere Regeln, die einzusetzen. Da kann man nicht einfach so kommen und irgendwie hier in irgendeiner Sprache reden und keiner versteht's und alle denken, wow, ich bin toll, darum geht es überhaupt nicht. Und deswegen ist es auch wichtig, sich an diese Regeln zu halten. Es soll nämlich immer zur Erbauung der Gemeinde sein. Es soll immer helfen. Der Heilige Geist ist unser Beistand, der uns immer helfen will und nicht uns groß machen. Schon mal vorweg, am Ende haben wir gerade gelesen, er kommt, um Jesus zu verherrlichen. Das ist das Ziel. So, und diese drei Regeln, oder diese drei Aufgaben sind, die Welt zu überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde überführen, weil sie nicht an mich glauben. Die größte, schlimmste Sünde, Sünde ist immer schlimm, immer gleich, hat nur andere Auswirkungen. Aber die einzige Sünde, die uns am Ende richtet, dass wir in die Hölle kommen können, ist nicht an Jesus zu glauben. Alles kann uns vergeben werden, alles ist schon vergeben, wenn wir Jesus darum bitten, aber nicht an ihn zu glauben, dann bringt diese Vergebung nichts, dann haben wir gar nichts davon. Und das ist das Allerschlimmste. Und dafür kommt der Heilige Geist, uns das deutlich zu machen. Wir können uns für gut halten. Vielleicht denken wir, wir sind perfekt. Vielleicht wissen wir, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen oder das besser tun. Aber dann ist das jetzt so und ich bereue es nicht. Der Heilige Geist wird uns deutlich machen, so funktioniert dein Leben nicht. Du brauchst Jesus, damit er dir vergibt, damit er dir Hoffnung gibt und damit er dich lebendig macht. Wer dann an Jesus glaubt, in dem wohnt der Heilige Geist persönlich. Und er redet zu uns ins Gewissen. In Johannes 14, Vers 26 sagt Jesus, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Vielleicht denken wir manchmal, mir ist heute so langweilig, was mache ich? Was könnte ich tun? Ich will vielleicht was für Gott tun, aber was wäre gut? Das ist eine gute Idee. Oder darf ich eigentlich das tun? Ich weiß nicht. Was würde Jesus dazu sagen? Ist das erlaubt oder nicht? Oder wie verhalte ich mich jetzt in dieser besonderen Situation? Wie würde Jesus reagieren? Kennt ihr vielleicht diese Armbänder auch? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Würde ich gern wissen jetzt. Oder was kann ich dieser Person sagen, um ihr zu helfen? Vielleicht ist da jemand traurig. Was kann ich tun, um zu trösten? Oder sogar ich werde beleidigt oder noch Schlimmeres und ich soll freundlich reagieren? Das geht doch gar nicht. Ich will am liebsten sofort zurückschlagen, zurückbeleidigen. Aber Jesus sagt, nein, wir sollen freundlich sein, wir sollen sogar segnen, die uns fluchen. Wie geht das? Das ist eine übernatürliche Sache, die man nicht direkt sieht, aber übernatürliche Reaktion hervorruft, dass andere Leute auch drüber nachdenken, das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Das kann Leute verändern, wenn man durch den Heiligen Geist anders sich verhält. Oder es ist etwas Schlimmes passiert und ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht ist jemand gestorben, den ich sehr mochte, der mir wichtig war. Und ich habe erstmal keine Hoffnung mehr. Aber der Heilige Geist ist bei uns, der ist unser Beistand und kann uns Hoffnung geben, dass wir trotzdem Frieden haben. Von Gerechtigkeit überführen, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Gerechtigkeit ist doch erstmal was Gutes. Was gibt's da zu überführen? Was Jesus aber oft getan hat, ist die Gerechtigkeit der Menschen zu kritisieren, anzusprechen. So ist das nicht richtig, was ihr für richtig haltet. Wir können ein gutes Beispiel lesen in Johannes Kapitel 5. Da geht es um jemanden, der geheilt wurde, der 38 Jahre lang schwer krank war. Johannes 5, ab Vers 10 heißt es, nun sprachen die Juden, die ihn dann sehen, zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Oh, er war 38 Jahre lang krank und wurde jetzt gesund. Und da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Wollen sie sich vielleicht bedanken? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Wegen einem kleinen Teppich, den er getragen hat, wollten sie ihn umbringen, weil er gegen ihre Regeln verstoßen hat, gegen ihre Gesetze. Das war ihre Gerechtigkeit. Das darf so nicht sein, dass da jemand geheilt wurde, dass jemandem geholfen wurde nach so langer Zeit und es ihm wieder gut geht. Das sehen sie überhaupt nicht. Die Apostel haben sogar direkt vor diesen führenden Juden Zeugnis gegeben, die für Jesu Tod verantwortlich waren. In Apostelgeschichte 5, Vers 30 sagen sie ihnen mitten ins Gesicht: Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Sie hielten es für richtig. Manche von denen wussten, ja, Jesus ist was Besonderes, aber sie wollten ihn weghaben. Das ist nicht gut, dass er hier ist. Aber das war das Schlimmste, was sie je tun konnten. Und auch heute werden Christen weltweit verfolgt. Wir beten halt auch immer für die Mission, dass Jesus Missionare bewahrt, dass er ihnen Kraft gibt, dass er sie besonders mit dem Heiligen Geist erfüllt vielleicht, dass er Möglichkeiten schenkt, von ihm weiterzuerzählen, um diese Hoffnung weiterzubringen. Aber Menschen werden einfach schlecht behandelt. Sie müssen vielleicht leiden, Nachteile erdulden. Manche bekommen Strafen und das geht immer noch so weit, dass Menschen auch getötet werden, einfach weil sie Christen sind. In Johannes 15, da sagt Jesus das auch, ab Vers 21. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Vor Gericht, das dritte, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Fürst dieser Welt ist der Satan, der noch wirken darf. Gott zwingt niemanden, sein Kind zu werden, ihm nachzufolgen. Er hätte den Satan sofort wegsperren können, dass überhaupt gar keine Versuchung mehr für uns da ist. Aber er ist fair, sage ich jetzt mal. Er lässt einfach zu, dass er auch Möglichkeiten hat und wir uns entscheiden dürfen. Wollen wir der Versuchung nachgeben und sündigen oder wollen wir Jesus nachfolgen und gegen die Sünde oder uns nicht dagegen ankämpfen und von der Sünde frei werden, dass wir nicht gezwungen sind, da Sünde zu tun, denn die fragt nicht. Wir sind in dieser Sünde drin und wir kommen da nicht von selbst einfach los. Wir können das nicht einfach sein lassen. Ich will nicht mehr rauchen, das ist nicht leicht. Ich will nicht mehr Alkohol trinken, das ist auch nicht leicht, einfach so aufzuhören. Und was auch immer uns vielleicht beschäftigt und wir vielleicht meinen, es tut uns gut, es macht Spaß, ich mache es freiwillig. Die Sünde fesselt uns. Und Jesus kann davon frei machen, aber er zwingt nicht. Und wir wissen, dass der Teufel, weil der Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er will Fehler suchen bei uns. Er will uns irgendwie dazu bringen, weg von Gott zu kommen, mit Sünde mehr zu beschäftigen, sogar gegen Gott zu kämpfen. Aber er hat schon verloren. Das weiß er, denke ich, auch ganz gut. Und das macht uns der Heilige Geist auch deutlich und er überführt die Welt auch davor. Er macht es der ganzen Welt klar, es wird ein Gericht geben und er macht es uns persönlich auch klar. Und in Römer 2, Vers 11 bis 16 heißt es, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Also egal, wie toll du bist, was für ein wichtiger Politiker vielleicht oder unwichtig, alle, nämlich die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Dann kommt ein Einschub und ab Vers 16 weiter. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Es wird einmal dieser Tag kommen, da wird es ein Gericht geben. Und das sagt uns dieser Geist der Wahrheit. Er verheimlicht es uns nicht. Nicht, dass wir überrascht werden und denken, ha, das hast du uns nicht gesagt, da hätten wir uns ja vorbereiten können. Wir können uns vorbereiten. Und wir wissen auch wie. Das Evangelium macht kein Geheimnis daraus. Der Heilige Geist macht uns deutlich, die Sünde in unserem Leben ist ein Problem. Und unsere eigene Gerechtigkeit wird uns nicht vor dem Gericht Gottes retten. Der Einzige, der uns vor diesem Gericht bewahren kann, ist Jesus, indem wir unsere Sünde vor ihm bekennen und ihm nachfolgen. Das heißt, dass wir versuchen, uns an das zu halten, was er predigt. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Wir lesen weiter in Johannes 16, Vers 12 und 13. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Vieles, was Jesus uns noch gern gesagt hätte. Und ich denke, manchmal wünschte ich mir, wow, die Bibel könnte noch länger sein. Ich würde noch mehr von Jesus erfahren wollen. Aber die Jünger zu dem Zeitpunkt konnten das auch noch nicht ertragen, wie er sagt. Wir werden oft beschrieben mit Babys, die erst Milch brauchen, weil wir erst klein anfangen. Wir können noch nicht alles vertragen. Hätte bei meiner Bekehrung der Heilige Geist auch sofort alles aufgezählt, das und das und das und das ist schlecht in deinem Leben. Wow, ich wäre am liebsten sofort wieder, oder es ist bereut, Christ geworden zu sein. Das ist ja eine Katastrophe. Aber es geht nicht darum, dass wir irgendwie fertig gemacht werden oder kritisiert, sondern Jesus will uns retten. Das macht er auch in einem Beispiel deutlich. In Matthäus 18 war das. Wenn jemand gegen uns sündigt, dann sollen wir nicht, dann geht es nicht darum, irgendwie zurückzusündigen oder so, oder ihn sofort aus der Gemeinde ausschließen, sondern wir sollen ihn für uns gewinnen, indem wir ihm diese Sünde in Liebe erklären und sagen, hey, das ist nicht okay so gewesen. Es muss besser werden. Und wenn er es nicht einsieht, dann noch mit anderen Leuten zusammenkommen, die da als Zeugen helfen. Das war nicht okay. Das muss aufhören. Das muss vielleicht besser werden oder bereut werden, damit wir die Leute gewinnen, damit sie nicht verloren gehen, sondern es am Ende gut wird für sie, dass sie sich bessern können. Darum geht es, in Liebe Leuten zu begegnen. Also ja, das ganze Evangelium Johannes endet sogar damit, dass Johannes sagt, es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Also so vieles, was man von Jesus erzählen kann, wie wunderbar das ist. Ja, aber genau, wie mit dem Beispiel gerade. Ne? Es geht ums Gewinnen, dass wir Leuten helfen. Das ist Jesus wichtig. Und auch nicht, dass ich dann sage, ha, du hast gegen mich gesündigt, das merke ich mir. Und du musst jetzt mein Auto waschen. Und wenn du das nicht tust, dann petze ich das der Gemeindeleitung und dann wirst du aus der Gemeinde geworfen. Unser Verständnis der Bibel, was wir alles wissen, das ist immer Stückwerk, wird es in Korinther beschrieben. Dass wir nicht alles verstehen können. Immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Wie Petrus halt sagt, am Anfang fangen wir mit Milch an und sind wie Babys, begierig nach Milch. Wir wollen wachsen, wir wollen satt werden. Und wir wollen mehr von Gottes Wort erfahren, um zu wachsen, um mehr zu ihn kennenzulernen, mehr zu verstehen. Vieles, was wir noch nicht ertragen können, weil wir halt noch nicht so weit sind. Ein Beispiel ist noch in der Apostelgeschichte 26, da predigt Paulus vor König Agrippa. Er darf sich verteidigen, wieso er überhaupt ins Gefängnis kam und predigt ihm alles, woran er glaubt, an Auferstehung, an dieses ganze Übernatürliche. Und zwischendurch schreit der Statthalter Festus dazwischen, du bist doch verrückt, wie kannst du an sowas alles glauben? Vieles in der Bibel macht nach menschlicher Logik gar keinen Sinn. Das funktioniert nicht. Nach der Wissenschaft, auf welchem Stand wir sind, geht das nicht. Aber auch die erkennen immer mehr und früher hätten die vieles, was heute bekannt ist, was die Bibel schon früh gesagt hat, hätten die damals auch verworfen. Wir können eben nicht alles sofort wissen. Und wir werden hier in der Welt auch nie alles erfahren, erst wenn wir im Himmel sind. Aber der Heilige Geist gibt uns eben Verständnis, wie Jesus da sagte. Er lehrt uns, er erinnert uns auch an das, was Jesus getan hatte oder gesagt hatte. Er spricht uns ins Gewissen. Und ich schließe mit den letzten Versen ab. Johannes 16, Vers 14 und 15. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Wozu das Ganze mit dem Heiligen Geist und wie bringt uns das weiter? Es geht am Ende um die Verherrlichung von Jesus, der unser Retter ist. Er hat sich erniedrigt und ist für uns gestorben, damit wir gerettet werden können. Und dafür hat der Vater ihn auch verherrlicht über alles. Und auch daran erinnert uns der Heilige Geist. Er gibt durch uns Zeugnis in der Welt. Er gibt dieses Evangelium weiter, dass andere Menschen es auch erfahren können, dass er die ganze Welt eben überführt von Sünde, von Gericht, von Gerechtigkeit zur eigenen, dass wir das Ganze verstehen und einfach wissen können und uns dann auch entscheiden können. Wenn wir manchmal meinen, ich spüre den Heiligen Geist vielleicht gar nicht oder ist er überhaupt bei mir, ich weiß es nicht. In Epheser werden uns auch schöne Verse wie eine Anleitung gesagt. Epheser 5, Vers 18 bis 20. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist. Wir können ja immer mehr Alkohol zu uns nehmen, das wird uns auch verändern. Sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen uns einfach die ganze Zeit mit Gott beschäftigen. In unserem Herzen selbst, ja, vielleicht ein geistliches Lied als Ohrwurm haben und im Herzen die ganze Zeit summen. Welches Lied summst du gerade? Einfach damit beschäftigen. Und der Heilige Geist wird Freude haben, in diesem Leib zu wohnen. Er wird gerne etwas Sachen tun. Deshalb singen und beten wir Gott, zu Gott im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.